Ja, meinerseits euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Und wir befinden uns im Philipperbrief noch bis Ende Juli. Und heute ist der Predigttext oder Text zur Predigt aus Philipper Kapitel 3, die Verse 12 bis 21. Wer mitlesen möchte, Philipperbrief, Neues Testament, Kapitel 3, 12 bis 21. Ich lese uns den Text, das ist ein ganz schönes Stück, aus der NGÜ-Übersetzung. Hier schreibt Paulus: Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, aber eines tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der mir in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, Gott wird euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr in uns habt. Viele nämlich ganz anders. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden. Und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Stell dir vor, aber vielleicht musst du dir das gar nicht vorstellen, du hast 2 Millionen Euro Schulden und sitzt so richtig tief in der Patsche drin. Und die Gläubiger greifen schon nach dir und du kannst nicht zahlen. Dein Haus soll verpfändet werden, dein Auto muss verkauft werden, dein Partner hat schon die Nase voll von dem ganzen Stress und es droht dir wirklich eine ganz dicke Haftstrafe. 10 Jahre. Du bist völlig am Ende. Du hast keine Möglichkeit, da rauszukommen. Es gibt keinen Ausweg. Du hast alles probiert. Jahre liegen hinter dir. Und dann plötzlich die Nachricht, sie wird dir überreicht, von der Justiz her, alles ist beglichen. Da hat sich eine Person gemeldet und weiß vielleicht nicht, wohin mit seinem Geld und hat die 2 Millionen Euro bezahlt. Es sind dir alle Schulden dadurch erlassen. Du kannst dein Haus behalten, dein Auto, deine Frau ist wieder glücklich und so weiter und so fort. Ein paar Leute schauen so, als hätten sie es erlebt. Oder können Sie es gar nicht vorstellen? Was wird dieser Mann machen, der über beide Ohren so stark verschuldet war? Nach Hause gehen, seinen Kaffee trinken und sein Leben weiterleben, genießen und fröhlich sein, ein paar Lehren daraus ziehen, nicht wieder so verschuldet zu sein? Könnte er machen, macht er vielleicht auch. Aber wenn er ein bisschen Anstand hat und wenn dieses Geschenk des Mannes wirklich auch nicht nur in seinem Portemonnaie, sondern auch in seinem Herzen angekommen ist. Man versteht mich, oder? Okay, gut. wenn das Geschenk, diese 2 Millionen, nicht nur in seinem Portemonnaie, sondern auch in seinem Herzen angekommen ist, wird er sich auf den Weg machen und diesen spendablen Mann, diesen Retter in der Not, diesen Erlöser kennenzulernen. Ne? Wo ist der Mann? Was ist das für ein Mann? Ich möchte mich bedanken, ich möchte ihn kennenlernen und ich suche ihn auf. Und das ist ja eigentlich die Predigt vom vor 2 Wochen, der Bibeltext vor dem Text, den ich gerade gelesen habe. Da ging es um das Herzstück des christlichen Glaubens. Und das Herzstück des christlichen Glaubens hat 2 Teile. Erstens, Jesus Christus hat mich errettet. Er alleine hat mich vor Gott gerecht gemacht, dass ich zu Gott passe und Gott sich über mich freut von ganzem Herzen. Das ist Teil 1, wenn es um Herzstück des christlichen Glaubens geht. Nicht meine Herkunft, Paulus hatte eine edle Herkunft, nicht meine fromme Leistung, Paulus hat viel geleistet, sondern Jesus Christus alleine hat mich vor Gott gerecht gemacht. Aber dann kommt auch noch Teil B, wenn es um das Herzstück des christlichen Glaubens geht. Nämlich, dass ich nicht sage, okay, das war's jetzt, ich bin errettet und lebe so mein Leben und irgendwann am Ende sehen wir uns wieder und ich bin dann im Himmel. Sondern Teil B, ich möchte Jesus Christus kennenlernen. Also wenn die Liebe Gottes, wenn die Rettung Gottes ein wenig bei deinem Herzen angekommen ist und wenn das nicht nur so eine formale Unterschrift oder ein Kreuzchen machen ist, jetzt gehöre ich auch dazu, das war's dann mal, sondern wenn es auch wirklich von Herzen kommt, wirst du dich danach ausstrecken, wirst du danach streben, diesen Retter Jesus Christus kennenzulernen und zwar immer besser und immer mehr kennenzulernen. Und davon schreibt Paulus, dass ihn das beschäftigt, dass ihn das erfüllt. Ja, er sagt sogar, das ist mein Ziel. Das Ziel hat viele Facetten, aber das ist so ein ganz darüber stehendes Ziel der Bibel für einen Menschen, der Jesus gehört, dass er sagt, mein Ziel ist, Jesus immer besser, immer tiefer, immer mehr in meinem Alltag, in meinem Glauben, in meinem Leben kennenzulernen. Denn er ist die Liebe, er ist der Friede, in ihm ist die ganze Weisheit, Größe und Herrlichkeit Gottes eingeschlossen und wir werden eine ganze Ewigkeit noch damit zu tun haben, ihn mehr und mehr kennenzulernen. Paulus sagte mal, ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren, ich möchte die Gemeinschaft seiner Leiden erfahren und auch in unserem Text sagt er ja, ich habe es noch nicht geschafft, ich bin nicht vollkommen, ich bin noch nicht am Ziel. Aber ich strecke mich danach aus, ich jage dem Ziel nach. Ist das dein Ziel? Wir haben ja mal so unterschiedliche Ziele. Jetzt will ich gar nicht von unserem Leben sprechen, sondern auch in unserem Glauben. Vielleicht dieses Ziel, ja, ich möchte die Sünde mehr unter die Füße kriegen. Ich möchte meinen Charakter verbessern. Ich möchte meine Fehler stärker ausmerzen und so dieses Ziel, irgendwo ein besserer Christ zu werden, ein gläubigerer Mensch zu werden oder dieses Ziel, ich möchte auf jeden Fall durchhalten, bis ich mal im Himmel bin, davon spricht Paulus gar nicht. Sein Ziel geht gar nicht auf sich selbst hin, sondern sein Ziel geht ganz auf Christus hin und sagt, mein Ziel ist, Jesus vollkommen und immer besser und immer mehr kennenzulernen. Weil er wusste, das ist das Leben. Das ist unsere Bestimmung, auch wenn es uns vielleicht im Moment etwas schwer eingeht und weit weg zu sein scheint, ist das das Ziel, das uns die Bibel, das uns Gottes Wort für unseren Glauben setzt. Jesus völlig kennenzulernen. Und da merken wir schon so ein bisschen, dieses Ziel ist nicht so, dass es uns temporär oder zeitlich trennt. Wenn ich genügend Jahre und irgendwann, wenn ich dann gestorben bin, dann habe ich diese Zeitbrücke überstanden und bin am Ziel. Sondern dieses Ziel ist ja zu uns gekommen. In Christus ist das Reich Gottes gekommen. In Christus ist der Himmel gegenwärtig. Er ist zu uns gekommen und wir müssen nicht irgendwo hinlaufen, sondern es gilt, ihn mehr kennenzulernen. Dann bin ich am Ziel. Dann bin ich ganz nahe bei Jesus. Und unser Text sagt einiges dazu und darauf werde ich auch noch eingehen. Das war so ein bisschen, wenn ich zurückdenke, als ich meine Frau kennenlernte, im letzten Jahrtausend, da war ich so voll verliebt und verknallt bis über beide Ohren. Und ich habe schon in der ersten Woche gedacht, ich könnte sie morgen heiraten, weil wir kennen uns perfekt. Ne? Da war alles stimmig und ich dachte, da gibt's nichts mehr zu kennen. Ne? Wir kennen uns alles, lass uns morgen heiraten und fertig. Ne? Ich habe ja da auch gleich einen Heiratsantrag gemacht, ich bin da so ein bisschen radikal. Ne? Aber okay, sie hat's überlebt. Naja, gut, dann ist man so befreundet, aber dann waren wir 9 Monate befreundet. Wir haben relativ früh Verlobung gefeiert, weil wir dachten nach den 9 Monaten dann auch, okay, das war's dann irgendwo, ne? Jetzt kennen wir uns, jetzt können wir uns verloben. Haben dann auch ein Jahr später geheiratet und dann zeigt die Ehe dann auf einmal nach einigen Wochen, wir kennen uns ja gar nicht. Wir haben uns ja gar nicht gekannt, ne? Wir kennen uns doch ein Jahr, ne? Und ich kannte meine Frau ja schon 100%. Und dann auf einmal kannte ich sie gar nicht mehr und sie mich auch nicht. Und da merkt man auf einmal, oh, dieses Kennenlernen, das ist ein nie endender Prozess und auch ein Geheimnis einer glücklichen Ehe, diese Herausforderung anzunehmen. Ich möchte den anderen immer mehr kennenlernen und mich selber auch immer mehr ein Stück öffnen, dass der andere mich kennenlernen kann. Ne? Und wenn man verheiratet ist, dann merkt man, oh, man ist vielleicht noch manchmal ganz am Anfang. Manchmal meint man, man ist schon ziemlich am Ziel, aber man kriegt es nicht gebacken, sich wirklich vollkommen zu kennen. Denn der Mensch ist wenig niedriger als Gott. Und da steckt endlos viel drin in so einer Person. Und wir verändern uns ja auch. Und so ähnlich geht's vielleicht auch Paulus. Ne? Er ist unterwegs und er gibt aber uns allen, wenn es um dieses Ziel geht, Jesus kennenzulernen und auch da anzukommen, dass wir ihn einst mal vollkommen kennen, wie Jesus mal sagt, dann werdet ihr mich kennen, wie ich euch schon kenne. Gibt es ein paar Tipps, die Paulus mitgibt? Die möchte ich uns vor Augen führen. Ich versuche mal hier zweimal, ne? Genau. Okay, machen wir es so. Das erste ist relativ simpel. Ihr habt das vielleicht vom Text ein bisschen mitbekommen. Es war viel, aber es geht so ein bisschen um Start, Ziel, Laufen, das Bild der Olympischen Spiele, wenn man sogar will. Aber es darf uns nicht dazu verführen, dass wir jetzt, sondern es geht um Jesus kennenlernen. Aber das erste ist, erkenne, dass du laufen musst. Es ist ja ein komisches Ding, wenn jemand am Start ist und der Startschuss kommt und nach 1 Meter steht er da oder bleibt in den Startblöcken und meint, der Start ist alles, die Bekehrung ist alles, ich bin zum Glauben gekommen und wumm, das war's dann. Also wenn ein Läufer da im Start stehen bleibt, sagt man, du musst doch auch laufen, komm, renn doch. Und dann wird er angefeuert, dass er auch in Bewegung kommt. Bei 5000 Meter kann man viel nachholen, bei 100 Meter ist das schwierig. Und das ist hier auch bei Paulus. Paulus sagt, okay, Christus hat mich ergriffen und er ist meine Gerechtigkeit. Das bedeutet aber nicht, dass ich dadurch zur Passivität verurteilt bin. Okay, damals als Jude und Pharisäer habe ich mich wahnsinnig bemüht, diesem Gott zu gefallen. Jetzt gefalle ich Gott geschenkweise durch Jesus. Nun ist alles fertig. Und viele Christen landen dann in einer Passivität. Paulus sagt, nein, gerade weil Jesus alles tut, gerade weil er alles getan hat und ich ihm gehöre, bin ich herausgefordert, alles zu geben, mein Bestes. Ich jage ihm aber nach, sagt er. Ich strecke mich danach aus, wie ein Läufer, der über die Ziellinie sich hinausbegeben will. Dieses Muss ist ein bisschen schweres Wort. Erkenne, dass du laufen musst. Manche hätten es lieber, dass du laufen darfst, das hört sich einladender an, aber es ist ja die Tatsache. Ne? Wenn ich zum Glauben gekommen bin, geht es weiter und ich gebe mein Bestes und ich strecke mich nach Jesus aus und ich jage auf Jesus zu, ihm zu gefallen, mit ihm zu leben, ihn sozusagen im Glauben zu umarmen, dass er mich prägen kann, ganz auf Jesus Christus fixiert und ausgerichtet zu sein. Erkenne, dass du laufen musst, Christus ähnlicher zu werden, Christus mehr zu erkennen. An dieses Ziel zu kommen, fällt uns nicht auf dem Sofa in den Schoß. Es fordert uns heraus, mit ihm zu leben, auch Sünde zu bekennen, Sünde loszulassen. Es fordert uns heraus, auch aufzustehen und in der Schrift zu lesen. Macht ja nicht immer Spaß. Es fordert uns auf, ins Gebet zu gehen und Zeit mit Jesus zu verbringen. Und nur wo jemand auch anfängt zu laufen und alles gibt, ist es Christus, der sich offenbart, uns größer wird und uns begegnet. Ein zweites, was wir hier sehen, konzentriere dich auf das Ziel. Paulus schreibt das so, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Jage dieser himmlischen Berufung in Christus Jesus hinterher. Also die ganze Ausrichtung des Läufers geht ja nach vorne zum Ziel, weil er gewinnen will, wenn es richtige Olympische Spiele sind. Wer nach hinten schaut und noch kurz die Startblöcke noch mal ein bisschen revidieren will, hat schon verloren. Und so sagt auch Paulus, so ist es im Glauben, so ist es im Leben mit Jesus. Es geht alles nach vorne hin. Und wir können das da hinten loslassen, weil Christus dafür gestorben ist. Weil Christus das alles auf sich genommen hat. Und weil er uns von vorne entgegenkommt mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Kraft, mit seiner Liebe und mit seiner Größe. Paulus hätte zurückschauen können und sich etwas einbilden können auf seine fromme Leistung oder dass er viele Gemeinden gegründet hatte oder dass er viel Schläge bekam aufgrund seines Glaubens. Man hätte sagen können, boah, was ich schon alles für Gott geleistet habe, was Gott alles durch mich getan hat, das bin ja gar nicht mal ich. Und hätte sich darauf ausruhen können. Und ich ertappe mich manchmal auch, dass ich mich auf Dinge ausruhe, die ich vielleicht in der Vergangenheit gut getan habe. Und das wird so schnell zu einem Bequemlichkeitsfahrschein, mich darauf auszuruhen und sagen, da kann ich immer drauf verweisen. Da sind mal 3 Leute durch mich zum Glauben gekommen, da habe ich mal dieses und das geleistet, das war also von den Stunden ein Pensum, weiß wie viel. Das interessiert Gott nicht, ne? Sondern dass ich heute mit ihm lebe und dass ich nach vorne schaue. Genauso kann man zurückschauen und bleibt an seinen Fehlern hängen, ne? Wo wir versagt haben, wo wir schuldig geworden sind. Vielleicht in der Kindererziehung, manche Eltern sagen sich, meine Kinder glauben nicht an Jesus, weil ich alles verkehrt gemacht habe in der Erziehung. Es ist ein bisschen Wahrheit dran, aber eigentlich ist es Quatsch. Dass ein Kind zum Glauben kommt, ist nochmal eine andere Dimension, das muss man da auch mal sehen. Das ist nochmal eine ganz andere Schuhnummer. Und das ist nochmal ganz, ganz stark bei Gott verankert und nicht so stark bei uns. Aber man bleibt so da an den eigenen Fehlern hängen, da wo man schuldig geworden ist, wo Gott schon lange vergeben hat und sagt, schau nach vorne, da ist ein weites Feld für dich, ich habe noch so viel mit dir vor. Bleiben wir daran hängen. Jesus selber sagt doch, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, ist für das Reich Gottes nicht geeignet. Das ist einfach eine ganz starke Devise und eine starke Botschaft, wenn es um den Glauben, um das Reich Gottes geht. Oder wir schauen zurück, weil uns jemand Böses getan hat. Und das ist ja auch sehr schwer, damit fertig zu werden. Ich weiß mal, irgendwann sagte eine Schwester zu mir, da war ich schon über 30, einen Satz, ich glaube, die wird gar nicht wissen, was sie gesagt hat. Wenn ich sie darauf ansprechen würde, würde sie sagen, habe ich nie gesagt, ne? Und dieser Satz hat mich jahrelang verfolgt und traf wie ein Pfeil in mein Herz. Und ich war immer ein bisschen sauer und ein bisschen bitter wegen dieser einen blöden Aussage. Das ist ja für einen Mann, also ich bin eigentlich Indianer, ne? Ich kenne so ein Zeugs gar nicht, ne? Und da kommt so eine blöde Aussage und ich bin da, eigentlich schwach, ne? Aber so sind wir Menschen. Bis ich das mal ganz loslassen konnte. Ne? Von Gott her auch. Und so gibt es so viele Dinge in unserem Leben, die in der Vergangenheit liegen und wir können den Lauf nicht richtig laufen. Wir kommen da nicht richtig an das Ziel heran, wenn wir zurückschauen, sondern Glaube heißt auf Jesus sehen. Glaube heißt nach vorne schauen. Das macht uns nicht weltfremd, aber von daher kommt uns Kraft, Veränderung, Heilung und Leben. Dritte, ganz kurz, halte Tempo. Tempo hört sich auch so ein bisschen nach Tempo an, ne? Aber Paulus sagt, nur was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Dieses halte Tempo bedeutet, man kann auch unterwegs, natürlich gibt es Strecken, wo man langsamer läuft, wo man schneller läuft. Der Glaube ist ein Marathonlauf und kein 100-Meter-Sprint. Da gibt es sicherlich verschiedene Phasen, aber man kann auch zum Stillstand kommen oder sogar zum Rückschritt kommen. Das kann alles passieren, ist mir auch schon passiert. Aber da drin nicht stecken zu bleiben, sondern weiter zu laufen, Tempo zu halten, das ist eine gute Herausforderung. Und wir kennen vielleicht selber alle auch Christen und andere kennen uns wiederum. Die trifft man nach 1, 2, 3, 4, manchmal nach 10 Jahren und sagt, boah, das ist mir ein Vorbild geworden. Mensch, wie hat der sich auch verändert? Da merkt man richtig, wie Jesus gegenwärtig ist und wie er mit Jesus lebt und mit seinem Wort lebt und in dieser Welt Licht und Salz ist. Und da merkt man, da ist jemand gewachsen im Glauben. Da ist jemand vorwärts gegangen, er hat Tempo gehalten, in dem gelebt, was Christus für ihn getan hat und was er an Erkenntnis und an Glaubenserfahrungen gehabt hat, hat das nicht wieder losgelassen. Und da gibt es wieder andere, die triffst du auch und denkst, man, ich bin richtig erschrocken. Ne? In meiner Jugendzeit war mir das ein Vorbild. Ne? In meiner Jugendzeit war mir derjenige ein Ansporn, wie der mit Jesus gelebt hat. Und jetzt spricht der Bosa von seinem Auto und nur noch von seinem Haus und von seinem Beruf und nur noch von seinen Kindern, Kinder, Kinder, Kinder. Spricht nur noch, sage mal, was ist da passiert? Ne? Früher hat er so viel Zeit im Gebet verbracht, hat die Bibel gekannt, es war sein liebstes Buch. Und jetzt ist allmählich, ich habe das schon mal gelesen, allmählich langweilig geworden. Predigten haben einem auch nichts mehr zu sagen, nur in der ersten Zeit. Jetzt weiß man ja alles und man ist zurückgegangen, ne? Und da schreibt Paulus, nein, in dem, was wir erreicht haben, das sollten wir nicht wieder loslassen, sondern weiter vorwärts gehen. Glaube heißt wirklich auch Glaubenswachstum. Christus kommt mir näher und ich werde ihm ähnlicher. Er durchdringt mich mehr. Ich werde abhängiger. Ich werde kein besserer Mensch, aber abhängiger und mehr durchdrungen von Jesus. Sei du jemand, der Tempo hält. Gehe nicht zurück im Glauben, sondern gehe nach vorne. Gott hat noch so vieles, was er schenken und was er wirken möchte. Halte das Tempo. Und das vierte und letzte hier in diesen Tipps, halte Ausschau nach guten Vorbildern. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Paulus konnte ganz schön, der hat nicht unter den Teppich gekehrt, ne? Sondern hat gesagt, ich lebe mit Jesus, ich glaube an Jesus, ich bin unterwegs zu ihm, ich will ihn immer mehr kennenlernen. Und deswegen konnte er den anderen sagen, Leute, nehmt euch ein Vorbild daran. Das war nicht Angeberei oder irgendwas, sondern das war einfach geistig gesprochen, wollte er eine Hilfe sein für die Christen in Philippi. Und ich finde, Vorbilder sind für unseren Glauben entscheidend. Gute Vorbilder. Wir lesen doch manchmal Bücher über irgendwelche Christen, und danach sagen wir, Mensch, das möchte ich auch. Ne? Oder wir gehen ins Gebet und sagen, Herr, ich will mein Leben dir ganz neu anvertrauen. Wo habe ich mich überall vertüdelt in lauter Dingen, die vergänglich sind und mir einen nur Sorgen und Ärger machen. Und das Wesentliche habe ich so aus dem Auge verloren. Und da siehst du jemanden, der gibt sein Leben für Jesus hin. Ne? Da siehst du jemanden, der opfert alles auf, um für Jesus unterwegs zu sein und hat eine solche Liebe, dass er sogar für ihn ins Gefängnis geht. Also wenn ich diese Blätter von der Carmel-Mission lese, dieses Missionsblatt, danach bin ich jedes Mal so, oh Werner, du boah, streck dich da auch noch aus. Ne? Was geben die alles her, um im Glauben treu zu bleiben in der islamischen Welt? Und wie strecken die sich nach Jesus aus? Dieser eine Satz nochmal, den ich wiederholen möchte, im Norden Kenias, wo ein konvertierter Moslem derart bedroht wird von anderen Moslems, dass sie ihn sogar töten wollen. Ne? Und er sagt, nein, ich mache weiter. Ich verteile meine Blätter, ich rede mit den Leuten über Jesus und über den Glauben. Und außerdem sagte er noch, der kann mir sowieso nichts tun. Der hat ja keine Genehmigung von oben, mich zu töten. Da habe ich gedacht, naja, der Imam muss auch noch in der Moschee grünes Licht geben, damit er ihn töten kann. Ne? Oder gibt es irgendeine Regierungsbehörde, die da grünes Licht gibt? Und dann spricht er weiter in diesem Artikel und sagt, also erst wenn Gott die Genehmigung gibt, darf er mich töten. Sonst nicht. Ne? Wie weit ist so ein Denken von uns weg, ne? Du liebe Zeit, ne? Bei uns geht es darum, ob das Essen schmeckt, ne? Und wie teuer die Pizza ist und so weiter. Ne? Aber wenn man das liest, entzündet sich doch was. Ne? Wir kriegen Vorbilder da vor Augen. Und die entzünden ganz neu die Hingabe. Ich will diesen Kampf kämpfen. Ich will diesen Lauf vollenden auf das Ziel zu. Ich will Tempo halten. Ich möchte Jesus sehen und für immer bei ihm sein. Aber ich glaube nicht nur Vorbilder in den Büchern, ne? Und in irgendwelchen Missionsländern, sondern Vorbilder brauchen wir auch ganz nahe dran in unserer Gemeinde. Das ist ansteckend. Das fordert uns heraus. Ne? Ich sage das ja öfters, aber ich sage es halt wirklich, weil es so ist. Also meine Eltern, ich habe da wirklich Glück, sind nicht vollkommen. Wir haben in der Erziehung, das seht ihr ja an mir, auch manches nicht richtig gemacht. Aber meine Eltern sind wirklich mir ein großes Vorbild im Glauben, ehrlich. Die gehen jetzt auf 90 zu, die interessieren sich für die Dinge, die im Reich Gottes geschehen. Sie beten für Missionare, sie beten für ihre Kinder. Mein Vater hält manchmal noch kleine Andachten bei Gebetstreffen. Das hat er früher gar nicht gekonnt. Ich weiß auch nicht, wieso Gott ihm das noch geschenkt hat, dass das jetzt geht. Aber es ist ihm so wichtig, ne? Und da sind sie mir wirklich ein Vorbild, ne? Wo ich abends sagen würde, na gut, wenn ich Feierabend habe, dann haue ich mich aufs Sofa und dann gucke ich am besten Fernsehen und trinke noch ein Bierchen und schleppe mich dann so um 23:30 ins Bett mit dem ganzen Kram, was ich da jetzt so konsumiert habe. Ne? Da machen die wirklich, nein, abends, sie singen Lieder immer noch, sie lesen jeden Abend Kapitel in der Bibel, sie beten miteinander, sie fassen sich an die Hand, geben sich einen Kuss und gehen ins Bett. Ne? So machen sie es, ne? Jahrzehnte schon und immer noch. Und wenn ich so, was mache ich jetzt so, stehen sie mir oft vor Augen. Ne? Und sind mir echt eine Hilfe, auch so im Umgang mit meiner Frau, weil ich gesehen habe, wie bei den beiden Liebe funktioniert, dieses Zueinander, die Beziehung, und wie sie ihren Glauben gelebt haben. Hofft, dass meine Eltern diese Kassette jetzt nicht hören, aber es ist so. Ne? Und es ist mir ein großes Vorbild. Und wir brauchen Vorbilder, die uns Orientierung geben, die uns anspornen, ja, ich möchte ganz mit Jesus leben. Das ist das Einzige, was wirklich am Ende bleibt. Es gibt auch negative Vorbilder, davor warnt Paulus, er sagt, denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, jetzt sage ich sogar mit Tränen in den Augen, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Sie machen also zunichte, was Christus am Kreuz getan hat. Vielleicht deuten sie das Kreuz um, ist so ein kleines Liebeszeichen, Bestätigung meines Lebens. Nein, am Kreuz, da stirbt man. Der alte Mensch stirbt dort. Das ist nicht angenehm. Da sagt Jesus ja auch, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also sind Feinde des Kreuzes und die Kehrseite eben von Christus nachfolgen. Das heißt, ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist ihr Bauch. Und ihre Ehre ist in ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Das heißt, sie sind mit Christus angefangen. Sie haben gesagt, Jesus ist ganz wichtig. Dass andere Menschen von Jesus erfahren, ist ganz wichtig. Dass ich die Liebe Jesu immer mehr erkenne, das ist ganz wichtig. Und sein Wort, ich liebe es, ich will es erforschen. Es ist so wichtig für mich und für diese Welt. Und so ganz allmählich war das nicht mehr wichtig. Jetzt auf einmal, das Wichtigste ist, dass ich gut essen kann. Das Wichtigste ist, dass ich einen tollen Urlaub habe. Das Wichtigste ist, dass ich einen super Arbeitsplatz habe. Das Wichtigste ist bei meinen Kindern nicht, dass sie sich bekehren, sondern dass sie Karriere machen. Das Wichtigste ist auf einmal, und dann ist man wie ein Missionar unterwegs, man erzählt den Leuten nicht mehr von Jesus, sondern von irgendwelchen medizinischen Errungenschaften, wie jemand auf komischen Wegen gesund werden könnte. Man schimpft darüber, dass andere Missionare sind und vom Missionieren sprechen und ist selber ein Missionar auf ganz anderem Gebiet geworden. Welch eine Verdrehung. Und da heißt es Feinde des Kreuzes, weil das Kreuz durchstreicht mein Ego und macht Christus groß. Feinde des Kreuzes, ich suche auf einmal mich selbst und sind rein irdisch gesinnt nur noch auf das, was mir hier einen Vorteil und ein möglichst langes, gesundes, fittes Leben beschert. Und das kann passieren im Leben eines Gläubigen. Eine derartige Verdrehung und man merkt es nicht mal. Und da ist Paulus so traurig, er kannte diese Brüder und Schwestern. Er muss weinen, wenn er an sie denkt und sagt, sie haben das Ziel total aus den Augen verloren. Und das Ziel sind sie selbst geworden und ihr Wohlergehen. Aber ein Wohlergehen ohne Christus und Kreuz. Halte Ausschau nach guten Vorbildern. Die brauchen wir, wenn Gott, Paulus sagt ja auch, nehmt euch ein Vorbild an meiner Person. Ich würde immer lieber sagen, nehmt euch ein Vorbild an das, was ich sage. Ne? Da meine ich, das könnte stimmen. Aber nehmt euch ein Vorbild an mein Leben. Das ist schon nochmal eine andere Nummer. Ne? Da muss man schon mal noch überlegen, wie lebe ich? Oder wie lebst du, wenn es um deine Kinder geht? Oder um andere in der Gemeinde? Und das ist sowas von wichtig, Vorbilder zu haben. Das sind keine perfekten Leute. Das sind vielleicht Leute, die können sich entschuldigen. Das sind keine perfekten Leute. Das sind vielleicht Leute, die können von ihren Fehlern reden und sagen, Gott ist aber dennoch größer. Das sind keine perfekten Leute, aber durch alle Schwachheit und alles Versagen hindurch strahlt die Gnade Gottes. Und das macht's schön. Und das entzündet in unseren Herzen die Sehnsucht, solchen Leuten zu folgen. Ihr wisst ja, wir können unseren Kindern predigen, was wir wollen. Wenn unsere Taten anders sprechen, können sie es nicht hören. Paulus spricht von diesem Ziel, auf das er zuläuft, nachdem er sich ausstreckt. Und er gibt ein paar Tipps. Erkenne, dass du laufen musst. Konzentriere dich nach vorne, nicht nach hinten. Halte Tempo, geh nicht zurück im Glauben. Halte Ausschau nach guten Vorbildern, die dich anspornen. Und gehe auf dieses Ziel zu. Und dennoch ist Paulus sich bewusst, und ich komme jetzt zum Abschluss, dass er es noch nicht vollkommen ergriffen hat. Und er macht sogar deutlich, während des irdischen Lebens werden wir es nicht vollkommen ergreifen. Und deswegen spricht er in den letzten beiden Versen davon, dass wir Jesus Christus erwarten, der leibhaftig zurückkommt auf diese Welt. Und dann gibt es auch keine Himmelfahrt mehr danach. Er spricht von Jesus Christus, der leibhaftig zurückkommt auf diese Welt. Und dann spricht Paulus davon, der unseren nichtigen, vergänglichen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Das heißt, um Christus vollkommen erkennen zu können, um eine vollkommene Gemeinschaft mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, haben zu können, brauchen wir einen neuen Leib. Johannes schreibt mal in 1. Johannes 3, wir bekommen einen neuen Leib, damit wir ihn kennenlernen können, wie er ist. Das heißt, ohne diese neuen Augen, ohne diese neuen Ohren, ohne diesen neuen Körper, können wir Christus nicht erkennen, wie er ist. Und Jesus sagt sogar hier, wir bekommen einen neuen Körper, der seinem eigenen Körper gleich ist. Als Jesus auferstanden war und den Auferstehungsleib hatte, er konnte durch Türen gehen, das stimmt. Er war nicht gebunden an Zeit und Ort, aber er konnte auch essen. Man konnte ihn anfassen und seine Nägelmale waren zu erkennen. Und Paulus sagt, dann sind wir am Ziel, wenn wir einen neuen Körper bekommen. Die Bibel sagt an keiner Stelle, dass wir einen neuen Geist bekommen werden. Den kriegen wir nicht. An deinem Geist arbeitet Gott heute schon und den hast du ewig. Sieh zu, was du denkst und willst und tust. Das ewige Leben hat schon lang begonnen. Wir kriegen keinen neuen Geist. Wir kriegen auch keine neue Seele. Sondern das, was zählt und was das Eigentliche ist, wir kriegen einen neuen Körper. Gott ist nicht gegen Körper. Das ist Meisterstück seiner Schöpfung. Nur ein bisschen unter die Sünde geraten. Wir kriegen einen neuen Körper. Darauf zielen alle Wege Gottes hin. Das Ende der Wege Gottes ist die Leibhaftigkeit. Und dieser neue Körper ist ja nicht so, sagt unser Text, der alte Körper kommt am Ende in die Mülltonne und in die Verbrennungsanlage und dann ist er 100% weg, sondern hier wird gesagt, der alte wird verwandelt in den neuen. Also es gibt eine Kontinuität zwischen meinem jetzigen Körper und dem neuen Körper. Dieser jetzige Körper, der wird mal zu Staub und Asche und was auch immer, er wird, und das ist ein Wunder Gottes, hier heißt es, mit der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Also er wird meinen Körper nehmen und ihn verwandeln in einen Körper, wie Jesus ihn hatte. Ohne Sünde, ohne Schmerzen, ohne Tod, ohne Vergänglichkeit, nur noch Herrlichkeit. Wunderbar, perfekt. Das ist die biblische Hoffnung. Und dann kann ich Christus erkennen, wie ich selber von ihm erkannt wurde. Und genauso wird es auch mit dieser ganzen Welt mal geschehen. Sie wird auch nicht auf Dutt gehauen und in den Mülleimer und in die Verbrennungsanlage, sondern diese Welt, sie wird vielleicht ein Stück kaputt gehen. Petrus schreibt davon. Aber diese Welt wird verwandelt werden. Und nicht, bomm, und klack, der neue Globus. Sondern diese Welt, genau wie der Körper, verwandelt wird. Und mein jetziger Körper eine Kontinuität hat zu dem neuen Körper. Wird auch diese Welt durch Katastrophen hindurch am Ende durch eine Schöpfung Gottes verwandelt werden in eine neue Welt und besteht aber in Kontinuität zu diesem Globus. Das ist biblische Lehre und das sagt auch hier unser Text, dann sind wir am Ziel. Wir sind nicht am Ziel, wenn wir sterben und bei Jesus sind. Das ist wunderbar. Also wenn ich sterbe, möchte ich nicht woanders sein. sondern wir sind am Ziel, wenn ich sterbe und bei Jesus bin und er dann wiederkommt und ich auferstehe und einen neuen Leib habe, dann bin ich am Ziel. Sozusagen der Schächer am Kreuz, zu dem Jesus sagte, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, der ist noch lang nicht am Ziel. Ihm fehlt ja noch das, was Jesus erlebte, die leibhaftige Auferstehung. Und die kommt dann, wenn Christus wiederkommt. Wie durch ein Wunder. Er kann alles in seiner Macht tun, werden die Toten auferstehen und einen neuen Leib bekommen, die an Christus glauben, einen Leib wie Christus selbst. Und dann, das ist das Ziel. Und dann werden wir ihn sehen und erkennen, wie wir von ihm schon erkannt sind und in ewiger Gemeinschaft mit ihm leben, Jesus Christus. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen, dass wir uns nach diesem Ziel ausstrecken, Christus mehr zu erkennen und dass wir uns durch nichts und niemanden davon abbringen lassen und dass wir uns ganz darauf konzentrieren. Das macht uns nicht weltfremd, sondern es lässt uns ein Segen sein in dieser Welt und für die Menschen. Amen.